Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens. Der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Mein heutiger Gesprächspartner ist männlich. Name?
Rainer Krehr.
Alter?
68.
Geburtsort?
Seibersbach im Hunsrück.
Dein Beruf bei dem Alter, gibt's einen Beruf? Ja, ne?
Ich bin zwar Rentner, aber ich bin trotz allem noch zum einen in einem Minijob als Aushilfslehrer tätig und bin freiberuflich auch tätig und vermittle in der Hauptsache Bürgergeldempfänger in Jobs.
Also das ist eine richtig wichtige Sache, ne?
Die Profession dafür kommt natürlich aus meiner früheren Tätigkeit, dass ich sehr viel mit Personal zu tun hatte, selbst Leute eingestellt habe und entsprechend das Wissen habe und auch, ja, ich würde schon sagen, die Empathie, auf die Leute einzugehen, ihnen dann auch zu erklären, was wichtig ist und herauszufinden, wie sie optimal sich bewerben können und letztendlich hoffentlich dann auch langfristig einen Job finden.
Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Ja, also Hobbys. In letzter Zeit hat sich Karaoke rauskristallisiert.
Okay.
Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Früher hätte ich mich überhaupt nie getraut, Karaoke zu singen. Aber wir hatten da so ein paar Partys, die ich jeweils organisiert hatte, weil es mich interessiert hat. Und das hat sich mittlerweile irgendwie entwickelt und man verliert dann auch die Scheu und man merkt, das muss nicht alles so perfekt sein. Ja, also ja, und dann, ich bin trotz allem immer noch Windsurfer. Im letzten Oktober war ich in Holland und habe es dann probiert und es geht noch. Und ich habe vor, das auch in der nahen Zukunft jetzt erstmal noch wieder weiter auszubauen, obwohl das Wasser hier ja alles ein bisschen weit weg ist.
Man kann nicht alles haben. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein. Gibt es irgendwie so eine Art, wie du Dinge anpackst?
Es gibt da eigentlich mehrere. Der eine Spruch wäre geklaut, ja, also live long and prosper aus Star Trek, weil ich ein absoluter Star Trek-Fan bin. Na, ansonsten, ich würde sagen, wenn man es nicht versucht, hat man schon verloren. Das ist eine ganz essentielle Sache.
Habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist eine der besten Methoden. Das heißt, oft scheuen wir vor Dingen zurück, aber nur probieren und selbst wenn mal was nicht klappt, es verschwindet halt dieses Gefühl, ich hab's probiert, weißt du, und wenn man irgendwas nicht probiert hat und überlegt, in 20, 30 Jahren hätte ich mal, das ist somit das schlimmste Gefühl, das ich so kenne, deswegen probieren.
Genau, genau.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich, woran erkenne ich dich?
Oh. Ich werde auf jeden Fall insgesamt ein bisschen als steif wahrgenommen. Das ist wohl auch einfach so. Das lässt sich auch nicht mehr wirklich ändern. Natürlich auf irgendeiner Party und so weiter läuft das auch mal anders. Aber ansonsten auf jeden Fall als analytisch, als sehr reflektierter Mensch, denke ich, stabil in meiner Art. Also ich habe eigentlich keine Berührungsängste. Das ist eigentlich so das die Hauptsache, ja. Eine Sache noch, ja, ich werde grundsätzlich als jünger wahrgenommen, als ich bin. Das hat natürlich mit der Genetik auch zu tun. Aber man muss natürlich auch für sich selbst was tun. Also ich betreibe schon Sport, versuche auf mich zu achten. Und das ist natürlich dann auch eine gewisse Dynamik, die dann mit ins Erscheinungsbild eingeht. Ja, und das nehmen die Leute natürlich unbewusst auch wahr.
Rainer Krehr ist mein Gesprächspartner. Es geht heute um eine besondere Form des Mobbings, um Bossing. Was das genau ist, das erfahren wir später von Rainer Krehr.
Jetzt spreche ich mit dir und habe am Anfang Hunsrück gehört. Du hast aber den Dialekt nicht mitbekommen aus der Gegend, ne?
Ich bin mit 19 aufs Koblenz-Kolleg gegangen, um ein allgemeines Abitur nachzuholen. über einen zweiten Bildungsweg. Und das war natürlich da oben, ja, also man hat Hochdeutsch geredet in der Hauptsache. Und seitdem habe ich eigentlich auch, weil ich dann später immer wieder in eine gewisse Führungsposition kam, dass mir eher das Hochdeutsch beibehalten, als zurück auf das Blatt zu gehen. Aber wer genau hinhört, der hört das typische, also diese Schlaute, ja, die also so in das Rheinland-Pfälzische oder in das Hessische halt abgleiten, ja, und die kann ich mir irgendwie nicht abgewöhnen.
Das war aber, kann man sagen, Kindheit auf dem Land? Kann man das so beschreiben?
Kindheit auf dem Land auf jeden Fall. Ein absolutes Dorfkind.
Okay, und dort ist auch alles passiert? Schule und, oder?
Ja, also ich bin in Seibersbach noch in die Schule gegangen. Grundschule würde man heute sagen. Früher hieß es tatsächlich noch Volksschule oder Hauptschule, dann später. Bin dort gewesen bis zum 5. Schuljahr, habe dann 3 Jahre Gymnasium probiert, weil ich eigentlich die Intelligenz dafür hatte, aber mir sind dann, also ich lasse mich gerne ablenken und es hat dann einfach dazu geführt, dass also Klassenkameraden mich da auch so ein bisschen beeinflusst haben, meine Noten wurden dann schlechter und ja, dann gab es mal die Situation, dass das war im 3. Jahr auf dem Gymnasium, dass es im Halbjahreszeugnis hieß, also Weiterversetzung gefährdet. Und meine Mutter ist dann da vorstellig geworden, hat gesagt, kann man den Rainer nicht mal woanders hinsetzen? Er fühlt sich halt durch seine Kameraden da, es war speziell eine, in der Hauptsache immer abgelenkt und gepiesackt und ja, und das war auch so, ja. Und der Klassenlehrer hat mich dann nach vorne gesetzt und dann, ja, war ich auf einmal zum Beispiel der Beste in Mathe, ja, und habe den anderen Mathe erklärt. Aber insgesamt hatte ich vorher so viel verloren in verschiedenen Fächern, dass also die Versetzung dann eigentlich nicht mehr stattfinden konnte. Ja, also man hat dann auch gemutmaßt, also so eine Verbesserung wäre nicht möglich. Ich hätte abgeschrieben, hätte geschummelt. Das hat mir natürlich irgendwo wehgetan, weil ich war eigentlich ein recht schüchternes Kind. Und habe mich sowas eigentlich überhaupt gar nicht getraut, ja. Und so kam das dann auch mit dem zweiten Bildungsweg, ja. Meine Mutter hat dann gesagt, okay, wenn du jetzt da nicht versetzt wirst, willst du dann nicht irgendwie einen anderen Weg einschlagen. Witzigerweise, normalerweise hätte jemand gesagt, okay, dann zurück runter auf die Realschule. Aber ich bin auf die Hauptschule gegangen noch ein Jahr und habe dann erstmal einen Beruf gelernt.
Du hast jetzt irgendwie eine Frage beantwortet, die ich jede Woche stelle, und aber ich stelle sie jetzt trotzdem nochmal. Würdest du sagen, dass du ein guter Schüler warst? Oder wie kann man das jetzt beurteilen? Weil ich habe immer hohen Respekt vor dem, was du gerade gesagt hast, weil der zweite Bildungsweg ist letztendlich der härtere Weg, weil man das nebenbei noch irgendwie hinbekommen muss, ja. Oder halt sich nochmal anstrengen muss, wenn man eigentlich schon andere Dinge machen könnte oder schon Geld verdient. Wie würdest du das einsortieren?
Ich sag mal, ich hoffe, dass das nicht überheblich klingt, aber es wurde gemutmaßt, dass ich eine gewisse Hochbegabung hätte, ja. Und das hat auch dazu geführt, ich bin tatsächlich schon mit 5 Jahren in die Schule gegangen, weil ich unbedingt auch dahin wollte. Es gab vorher eine ärztliche Untersuchung, Eignungsprüfung und so weiter. Das habe ich alles nicht nur bestanden, sondern der Arzt hat sogar Dinge festgestellt, hat er gesagt, also es ist sehr ungewöhnlich, es ging dabei um irgendwelche Gegenstände im Raum einzusammeln, nachher wieder zurückzulegen und ich habe die wohl exakt in der gleichen, also in der umgekehrten Reihenfolge dann zurückgelegt. Also er hat das alles beobachtet auf jeden Fall. Ich konnte also wirklich früher in die Schule, war am Anfang auch da wirklich, da gab es noch keine Noten, aber es war klar, dass ich da sehr gut war, aber es fing mich an zu langweilen. Ja, ich war eigentlich unterfordert. Und das hat sich dann später immer so durchgezogen. Also wenn irgendein Fach, das ich hatte, egal auf welcher Schule, mich interessiert hat, dann habe ich sehr gute Noten gehabt und in anderen Fächern einfach überhaupt gar nichts. Ja, da war einfach nichts zu holen.
Wir sind jetzt ja aber an dem Punkt, letztendlich zählt ja, was hinten rauskommt, ne? Und ich habe da ja schon ganz gute Sachen gehört, ne?
Ja, also das war halt für mich dann auch, es war ein langer Weg, es war ein beschwerlicher Weg, der mir aber auch sehr viele Erfahrungen beschert hat. Also nach der Berufsausbildung bin ich dann erstmal auf die Berufsaufbauschule gegangen, weil ich eine mittlere Reife gebraucht habe. Dann, jetzt muss ich gerade selbst mal überlegen, danach, ja, kam das Koblenz-Kolleg und danach erstmal 2 Jahre Bundeswehr. Ja, und bei der Bundeswehr, da hatte ich damals die Gelegenheit, nach Ramstein zu kommen. Das war so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie Schlaraffenland, ja, weil ich als NATO-Angehöriger bei den Amerikanern einkaufen durfte. Und das hat natürlich mein Englisch gefestigt. Es hat mir gewisse Voraussetzungen verschafft, die dann dazu geführt haben, dass ich nach dem Studium tatsächlich auch für die Amerikaner im Zivildienst wieder anfing zu arbeiten. Ja, und das war 1989 dann in Bad Kreuznach. Ja,
okay.
Und studiert habe ich Verfahrenstechnik, Schwerpunkt Energie und Versorgung in Bingen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rainer Kreher. Partner, er beschäftigt sich mit einer besonderen Art des Mobbings, mit Bossing und ist auch selbst Opfer geworden. Wir haben von ihm schon erfahren, dass er bei der Bundeswehr war am Anfang seiner beruflichen Karriere. Er ist mein Gesprächspartner.
Das heißt, Bundeswehrzeit war dann irgendwie auch dann prägend für den weiteren beruflichen Verlauf?
Auf eine ganz spezielle Art und Weise, weil ich habe mich zwar überreden lassen, Verfahrenstechnik zu studieren, hatte aber ursprünglich eigentlich eher ein Auge auf Informatik. Und dann hat mir ein Freund gesagt, das ist doch so trockenes Zeug. Und ich habe mich wieder mal beeinflussen lassen, ja, und habe nicht Informatik studiert, ja. Aber ich war bei der Bundeswehr als Radarflugmelder. Und da gab es diese Radarkonsolen und die waren zwar nicht so computerisiert wie heute. Man hat da so Knöpfe gehabt, wenn man die reingedrückt hat, sind die drin geblieben. Und wenn man bestimmte Knöpfe in bestimmten Reihenfolgen gedrückt hat und dann konnte man da irgendwas bewirken, ja. Und ja, da war irgendwie so bei mir eine gewisse Neugier, was kann ich da alles machen? Und habe dann rausgefunden, dass man also auf dem Radarbildschirm Flugzeuge kopieren konnte. Dann wurden da nochmal Symbole angezeigt, ja. Ich bin dann hingegangen, habe einen Vektor da dran gehängt, der ausgesagt hat, dieses Flugzeug ist sehr schnell, das ist höllisch schnell, ja, und habe dem dann auch noch ein Feindsymbol angeheftet, ja. Und Gott sei Dank, ich meine, ich war damals, als ich das gemacht habe, das war in der Nähe von Ramstein in Kinsbach, war eigentlich der Zentralbunker der Luftverteidigung, der sogenannten vierten ATAF, ja, und das war wirklich ein kleiner Haufen, ja. Wir hatten die Abfangjäger mit den scharfen Raketen, um so jemand abzuschießen. Und es gab auch diese sogenannte Early Warning Abteilung, die dann geguckt hat, was passiert da auf dem Radar? Haben wir einen Bedarf, irgendwo einzugreifen? Und ich habe dann rübergehört und habe gehört bei Early Warning, da ist ein feindliches Flugzeug, das ist unheimlich schnell.
Okay. Okay.
Und dann finde ich aber, bevor irgendwas passiert ist, bin ich schnell rüber und habe gesagt, Leute, bitte, ich habe das Ding erzeugt, das ist nicht echt.
Okay, so schnell hätte man einen nächsten Weltkrieg erzeugen können.
Na ja, zum Weltkrieg hat es zwar nicht gereicht, aber das hätte eine Menge Ärger geben können.
Okay.
Ja, und das hat so ein bisschen bei mir das Interesse an den Computern gezeigt und ich habe dann später auch mir über Heimcomputer, also schneller Computerwissen selbst beigebracht, als ich im Studium hätte lernen können. Das war alles da noch in der Anfangsphase, sage ich mal, also für mich ein Unding. 1600 Studenten oder wie viel es waren, 8 Terminals. Ich kam zweimal in den Raum, einmal um die Tastatur zu bewundern, die aussah wie eine Schreibmaschine. Oh Wunder, ja. Und dann durften wir mal so ein kleines Programm eintippen, das auf dem Lochstreifen gestanzt wurde. Das ja, war für mich so unbefriedigend, dass ich gesagt habe, nee, da muss was passieren. Hab mir meinen ersten Heimcomputer gekauft und 4 Wochen später war ich den Lichtjahre voraus. Also ja, um zurückzukommen zu deiner Frage, ein guter Schüler in gewisser Weise, aber sehr viel autodidaktisch und einfach, wenn Interesse da war, dann konnte ich ganz, ganz tief da rein. Ja.
Okay, aber du bist tatsächlich bei den amerikanischen Streitkräften gelandet beruflich.
Genau. Erstmal als ausscheidender Ingenieur und dann nach ein paar Jahren als ein Abteilungsleiter in Rente ging, wurde ich dann witzigerweise auch wieder aufgrund von Computern zur ersten Wahl. Ja, also der Colonel, dem habe ich geholfen, ganz freiwillig. Der hatte Computer bekommen, gebrauchte. Die wurden von Mainz nach Kreuznach gebracht und von den 13 Computern ging so gut wie keiner, ja. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, er gehört, ich kenne mich mit Computern aus, ob ich ihm da helfen könnte. Ja, und dann habe ich einen Tag lang daran gebastelt und danach waren 12 Computer, waren funktionsfähig, der 13. war wirklich Schrott. Und da hatte ich bei dem Stein im Brett und als meine Bewerbung dann reinkam, obwohl es nicht um Computer ging, wollte er mich aber unbedingt haben, ja. Und ja, das hat sich mit den Computern merkwürdigerweise so durchgezogen. Aber es war aus der Beobachtung der Vorgesetzten, waren es die Fähigkeiten, die ich hatte. Also strukturiertes Arbeiten, wie ich aus einem Computer irgendwo ein Maximum an Arbeitsleistung heraushole oder optimieren konnte. Ja, und das hat dann letztendlich tatsächlich dazu geführt, jetzt, das ist das sogenannte Peter-Prinzip oder Peter-Prinzip auf Deutsch, ja, wonach jemand so lange befördert wird, weil er gut ist, bis er eigentlich seinen Job nicht mehr machen kann, ja. Und ich hatte so ein bisschen tatsächlich das Gefühl, als ich dann von Bad Kreuznach nach Wiesbaden gewechselt bin, ja, und wurde dort stellvertretender Direktor, auch wieder aufgrund Computer, strukturiertem Arbeiten, guter Leistung und so weiter, ja. Das war erstmal eine völlig neue Welt für mich. Ich habe gedacht, ich habe Schuhe an, die sind so groß wie, ja, so als wenn ich in 2 Cabriolets drinstehen würde. So hat sich das angefühlt, ja. Und dann war für mich natürlich immer die Frage, was mache ich jetzt eigentlich hier? Was habe ich zu tun? Was ist meine Aufgabe? Durch die Struktur kam ich dann wieder dahin, dass ich auf jeden Fall diese Selbstreflexion betreiben muss, im Grunde genommen bei jeder Entscheidung. Ja. Und ich habe ja schon mal erwähnt, ich bin ein Star Trek-Fan. Und ganz besonders zu der Zeit war ich ein Fan von Jean-Luc Picard, der ja wirklich in Star Trek so eine Messlatte gesetzt hat für Personalführung. Und da gibt es sogar ein Buch über seinen Führungsstil. Und das habe ich damals mir gekauft. Das war so ein bisschen meine Bibel, ja. Und auch da drin ist immer wieder ganz klar erkennbar, dass man immer sich selbst reflektieren muss bei jeder einzelnen Entscheidung. Ist die richtig? Ist die für die Leute gut? Was hat sie für Auswirkungen? Ja. Und witzigerweise habe ich gerade gestern mit meiner Mutter über das Thema geredet. Ich habe gesagt, wir können eigentlich gar keine wirklich richtigen Entscheidungen treffen. Ja, wir wählen nur zwischen den Entscheidungen, die relativ gut sind und die wenigsten negativen Auswirkungen haben. Aber irgendeine negative Auswirkung hat alles, ja. Und ja, in dem Musical Wicked ist es ja so, da gibt es ja auch dieses eine Lied, No Good Deed Stays Unpunished, also keine gute Tat bleibt ungestraft, ja. Das drückt das so ein bisschen aus. Also, was auch immer man tut, irgendjemand wird auch immer negativ davon berührt werden, egal wie gut es ist.
Du hast jetzt hier ganz viele Sachen reingepackt. Also eine ganz spannende Geschichte.
Viel zu viel.
Nein, ist alles gut. Deswegen reden wir ja. Wir wollen ja hier über viele Dinge reden. Also eine ganz, ganz spannende Geschichte ist, und das wird auch in vielen Positionen, sei es Behörden oder Unternehmen, nicht ausreichend berücksichtigt. Das ist dieses immer wieder hochbefördern. Und irgendwann kommen Menschen an eine Stelle, also entweder finden sie da rein oder sie sind todunglücklich, weil sie eigentlich lieber das, was sie vorher gemacht haben, wieder machen wollen. Und das ist so ein Appell, dass man endlich Strukturen schafft, dass auch jemand wieder einen Weg zurück hat in einer Hierarchie, dass jemand auch wieder gut in einem Unternehmen wieder einen Schritt zurücktreten kann, ohne Gesichtsverlust, wenn es halt nicht die Führungsposition vielleicht ist, ja. Und das andere ist auch ziemlich gut, das ist schon fast philosophisch. Alles, was wir machen, hat immer irgendwie eine positive und meistens auch eine negative Seite. Bekomme ich eine Stelle, bekommt sie ein anderer nicht, ja. Das ist, und das können wir nicht ändern. Das ist im Prinzip das Tägliche, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und das ist dann auch mal manchmal, wenn man etwas erreicht, so ein bisschen Demut zu haben und an andere zu denken, ist nicht verkehrt.
Also du hast es jetzt viel verständlicher verpackt als ich.
Ja, ich habe mal zugehört, ist alles gut.
Ja, aber du hast ausgezeichnet zugehört.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rainer Kreher. Ich spreche mit Rainer Kreher. Er ist Opfer von Mobbing geworden, von Bossing. Was das genau ist und um was es darum geht, das verrät er uns hier im Gespräch.
Kommen wir eigentlich zu einer Stelle, du warst beruflich erfolgreich. Ich glaube, du hast dich da auch gut reingeschafft. Und dann sind aber Dinge passiert, die du wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm hattest.
Ja, man denkt immer, wenn man gut ist, dann ist alles in Ordnung. Der Arbeitgeber ist zufrieden. Ja, man fühlt sich ja auch toll. Und dann kann aber genau deswegen etwas passieren, womit man nicht rechnet. Ja, bei mir war es also so, meine Chefs haben relativ häufig gewechselt. Das hat einfach mit einer speziellen Regelung bei den Amerikanern zu tun, dass jeder mal die Chance kriegen soll hier nach Deutschland. Und ja, und so ist dann, so war es halt, dass der vorletzte Chef zum Beispiel gesagt hat, Rainer, du machst den Job schon so lange, du kennst das Geschäft viel besser als ich, mach. Und ich habe mit ihm immer grob koordinieren müssen nur und das ist auch wunderbar gelaufen. Das Ganze ging 5 Jahre gut. Ja, so, wenn das 5 Jahre gut ging, gibt eigentlich keinen Grund, dass es irgendwann schlechter gehen soll. Aber ich war im Grunde genommen dann so ehrgeizig und wollte das sogar noch ein Stück weiter treiben. Wir haben dann also auch noch Führungskräfte-Coachings und solche Dinge gemacht, ja. Und dabei habe ich dann ganz viel gelernt, was mir in der späteren Situation zum einen geholfen hat, zum anderen trotzdem auch schon zu spät kam für mich, ja. Auf jeden Fall hat dann in 2020 der Chef wieder gewechselt. Und aus meinem Idealismus heraus habe ich gesagt, wir wollen dem neuen Chef einen guten Start geben. Also laden wir ihn ein und ich zeige ihm schon mal vorab, was wir alles so tun und wie das bei uns läuft. Das habe ich ja auch gemacht, habe allerdings nicht bemerkt. Also der saß einen halben Tag bei mir im Büro, habe nicht bemerkt, dass der völlig überfordert war von dem, was ich ihm erzählt habe. Und als er dann Chef wurde, es war, also der Wechsel war gerade, als ich in Urlaub war. Und dann musst du dir vorstellen, du kommst zurück und kein Stein ist mehr auf dem anderen. Du hast nichts mehr zu melden und es hat sich alles verändert.
Das, ja. Obwohl du Führungsgast bist, ja?
Obwohl ich sein Stellvertreter war und in meiner Positionsbeschreibung das alles so festgeschrieben war, dass ich also wirklich mit ihm zusammen die Abteilung führe. Und ja, wie soll ich sagen, er selbst war gar nicht derjenige, der in der Lage gewesen wäre, von seinen Befugnissen her, mir Befugnisse wegzunehmen. Ja, weil ich als der stabilisierende Faktor dort angesehen wurde. Und das war in der Positionsbeschreibung verankert und lediglich der Kommandeur hatte reell den Einfluss darauf. Ja. Er hat es trotzdem durchgezogen. Ja. Er wurde dann geschützt. Meine Beschwerden haben da nicht viel gebracht. Ja. Ich konnte mich im Grunde genommen eigentlich nur vor Schaden schützen. Ja.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen tiefer reingehen. Das heißt, ich sag's mal in meinen Worten, du wurdest im Prinzip an deinem Arbeitsplatz kaltgestellt und ja, eigentlich ist es Mobbing, ne?
Das war ganz klar Mobbing. Da gab es wirklich extreme Situationen. Am Anfang wurden mir halt wirklich erstmal Befugnisse weggenommen. Ja, dann ich hatte das nicht verstanden, dass er mir wirklich Befugnisse komplett weggenommen hätte, ja. Und habe mich eigentlich immer noch in meiner Rolle gesehen, dass ich die Abteilungsleiter quasi anweise, was sie zu tun haben und mit denen das Geschäft koordiniere und so weiter, die Verantwortung dafür habe. Und dann fing er an, mir Vorwürfe zu machen, was ich alles falsch machen würde, ja, und wo ich einfach entschieden hätte, wo ich gar keine Entscheidung getroffen hatte. Es gab also Unterstellungen über falsche Entscheidungen, es gab Unterstellungen über Entscheidungen, die ich nicht getroffen hatte, ja, und so hat sich das dann weiter aufgebaut, dann wurde ich immer weiter isoliert, ja, es wurden viele meiner Arbeitsprozesse im Grunde genommen einfach abgeschafft, ja. Und dazu gehörten durchaus auch wirklich praktische Dinge. Ich habe ja schon erzählt, also computermäßig war ich sehr gut drauf. Ich habe dann gewisse Formblätter in Excel erstellt, die für eine Datenerfassung benötigt wurden. Die waren an eine Access-Datenbank angehängt und so weiter. In der Access-Datenbank gab es halt die Personaldaten grundsätzlich, die notwendig waren, die man auch speichern durfte. Und das eine hat das andere gefüttert und somit hatten wir dann auch einen Überblick über die Leistungen. Und er wollte diese Dinge nicht, er hat sie nicht verstanden, er hat die Kapazitäten da drin überhaupt nicht gesehen. Und dann wollte er diese Dinge alle aus dem Weg räumen, ja. Zu guter Letzt ist es ja so gewesen, dass ich sogar angegriffen wurde, fast schon tätlich, weil man mich aus dem Büro raus ekeln wollte, ja. Es wurde den anderen Mitarbeitern, die eigentlich doch einen täglichen Kontakt mit mir hatten, wurde verboten, mit mir zu reden, ja. Anfangs, als das Verbot noch nicht bestand, wurde ihnen nachspioniert. Sie wurden immer zur Rede gestellt, was sie mit mir zu bereden hätten und gesprochen hätten. Nachdem dann dieser fingierte Angriff kam und ich mich beschwert habe, hat man das Ganze rumgedreht. Es gab also diese typische Täter-Opfer-Umkehr. Und dann wurde so getan, als hätte ich die andere Person angegriffen. Die andere Person war sowas wie diese die rechte Hand, in meinem Buch nenne ich sie Pitbull, ja, weil es war wirklich nicht mehr als ein Wachhund und nicht wirklich jemand, der mich jetzt hätte ersetzen können als stellvertretender Direktor, ja. Auf jeden Fall wurde ich dann aus dem Büro rausgenommen. Dann hat man mich erst zur Feuerwehr gesetzt. Da war aber eigentlich überhaupt kein echtes Büro für mich, ja. Ich habe dann im Konferenzraum gesessen, den musste ich natürlich räumen, wenn die irgendeine Konferenz hatten. Ja, da hatte ich also auch nicht sehr viel zu tun. Und letzten Endes hat man mich dann einfach freigestellt bei vollem Gehalt. Ja, so kündigen konnte man mir nicht, das haben sie einfach nicht fertiggebracht. Ja, dafür habe ich mich zu geschickt verhalten. Und dann zu guter Letzt habe ich halt mir gedacht, okay, ich bin nach wie vor angestellt und habe in diesen 18 Monaten dann halt mein Buch geschrieben. Und dieses Buch habe ich ja dann quasi, ja, man könnte sagen, wie eine Waffe eingesetzt. Ich habe es dann als E-Book ein paar Tage vor Renteneintritt an hunderte von Mailadressen in die Firma geschickt. Und ja, es ist nun mal die US-Armee, das Ding hat sich quer über Deutschland in alle Garnisonen verbreitet, das hat aber auch den Weg bis ins Pentagon gefunden.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rainer Krehr. Er ist Opfer von Mobbing geworden, und zwar vom Vorgesetzten, und damit hat er sich intensiv beschäftigt. Rainer Krehr ist mein Gesprächspartner.
Wann merkt man denn, dass man da gerade kaltgestellt wird? Ist das ein Prozess, den man irgendwie sehr schnell merkt, oder ist es eher so ein bisschen schleichend, dass man immer denkt, das kann eigentlich gar nicht sein?
In der Regel ist es tatsächlich das Zweite. Es ist ein schleichender Prozess und man denkt, das kann nicht sein. Aber wenn man die entsprechenden Informationen, die Kenntnisse hat, wie man das leichter durchschauen kann, dann hat man auch die Möglichkeit, das viel, viel schneller zu bemerken. Ja, und Das ist eigentlich essentiell, um in so einer Situation überhaupt überleben zu können. Das ist fast wie Krebs, ja. Also Früherkennung ist ganz, ganz wichtig
bei Mobbing und bei Bullying.
Jetzt hört sich das ja erstmal so an, klar, ich habe nichts mehr zu tun, ja. Aber das ist ja mit das Zermürbende. Das heißt, wenn du einen ganzen Arbeitstag hast, in einer Führungsposition da sein musst und hast eigentlich nichts mehr zu tun, das ist natürlich fatal.
Das ist zwar fatal, aber es gibt einem unter Umständen auch genau die Zeit, die man braucht, um Beweise zu sammeln. Ja, das sollte man natürlich alles sehr geschickt und verdeckt tun, damit da niemand gewarnt wird. Ja, ich gebe da jede Menge Hinweise in meinem Buch, wie man das macht, weil diese Dinge müssen auch wirklich gesichert zu Hause ankommen. Wenn man das Ganze einfach auf einem Firmencomputer macht und der Computer wird einem weggenommen, dann hat man gar nichts mehr in der Hand. Ja, und auch wenn Zugangsprivilegien weggenommen werden, dann kann man nicht mal mehr in seinem, typischerweise ja Outlook kommt ja überall zum Einsatz, überhaupt noch Mails lesen. Also man hat wirklich eigentlich eine Riesenaufgabe in dem Moment, wenn man sich schützen möchte, dass man alle Situationen in irgendeiner Weise identifiziert, alle E-Mails, also alles, was man sich in irgendeiner Weise vorstellen kann. Ja, und diese Dinge sich dann in irgendeiner Weise nach Hause schickt. Ich habe es also so gemacht, dass ich aus allem PDF-Dateien gemacht habe. Ich habe Excel-Listen nach Hause geschickt. Ich habe auch Dinge einfach abfotografiert. Manchmal ist es so, dass man rückwirkend noch sich durch E-Mails durcharbeiten sollte, die vor längerer Zeit schon geschrieben wurden. Deswegen ist es eigentlich nie gut, wenn man E-Mails zu früh löscht, die die Entscheidungen oder irgendwas beinhalten. Weil man oftmals dann sieht, dass tatsächlich da schon ein Mobbing stattgefunden hat. Und man kann es im Nachhinein erst in Verbindung mit anderen Dingen tatsächlich sehen. Ja.
Das heißt, für dich war dann, sage ich mal, dein Schutz oder dein Umgang damit, dass du wirklich gesagt hast, du gehst irgendwann in die Öffentlichkeit, in Anführungszeichen, innerhalb des Konzerns.
Ja, das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe gewisse Inspektionen eingeleitet, von denen der Kommandeur mir nachher erzählen wollte, ich hätte nicht das Recht dazu. Dabei braucht man nur auf die Webseite dieses internen Kontrollorgans zu gehen, um zu sehen, dass das jedem zusteht, diese Funktion zu nutzen und eine Inspektion einzufordern. Ja, der wollte nur einfach eine saubere Operation, wahrscheinlich hatte er auf dem Schirm, dass er Generalstern haben wollte. Es war ja ein Full Colonel. Und ich weiß heute, dass ihm das nicht gelungen ist. Ich habe das dann später mal recherchiert. Insofern habe ich da wohl auch einen Treffer gelandet. Vielleicht war es aber auch nicht wegen mir. Vielleicht hat er es einfach auch nur nicht gekriegt. Ja, ich habe, wie gesagt, diese Inspektionen eingeleitet, weil es gewisse Ungereimtheiten gab und weil der Mobber ja immer auch ein Gefolge sich aufbaut. Das macht er nicht unbedingt mit legalen Mitteln, sondern er lässt Dinge zu, die illegal sind. Ja. Und mein Prinzip dabei war, ich wollte ihm das Fundament zerschießen. Ja. Das ist auch eine Methode, die durchaus Erfolg haben kann, in meinem Fall allerdings nicht wirklich Erfolg hatte. Das lag ein bisschen daran, dass ich halt Deutscher bin und die Amerikaner da doch so ein bisschen ihre eigenen Leute schützen. Mir wurde also der eigentliche offizielle Beschwerdeweg tatsächlich verweigert. Ja, der würde nur Amerikanern zustehen. Das ist zwar nicht richtig, ja, und ja, ich habe dann diesen Beschwerdeweg halt versucht, dann habe ich sogar einen General eingeschaltet, damit das auch sicher funktioniert. Der General, und das war eine ganz interessante Erfahrung. Also man kann in so einem Fall, dass der Vorgesetzte der Mobber ist, kann man eine Stufe höher gehen, wenn es die gibt, und kann den Vorgesetzten des Mobbers informieren über die Sache, und der sollte normalerweise dann auch aktiv werden. Man kann das eventuell auch noch eine Stufe höher betreiben, ja. Das war in meinem Fall der sogenannte Region Director, der dann über dem Kommandeur kam. Aber das hat irgendwo eine Grenze, weil man für die Personen, je weiter oben die sind, eigentlich nur noch irgendeine Nummer ist oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also ein namenloses Gesicht, egal ob da ein Name dabei steht, die haben keinen Bezug. Dementsprechend hat also der General dann den Region Director beauftragt, sich um die Inspektion zu kümmern. Der hat das wiederum einfach weitergegeben an den stellvertretenden Kommandeur. Und dann war ich eigentlich wieder auf dem Level, wo ja eigentlich der Schutz des Mobbers angesiedelt war. Das Ding ist also einfach wieder den Berg runtergerollt. Ja, das war wie eine Sisyphus-Arbeit. Dann wurde trotzdem ein Inspektor eingesetzt. Dieser Inspektor hat dann auf eine schon etwas merkwürdige Weise die Leute befragt, weil es wurde immer zuerst gesagt, sie wissen, was sie hier aussagen, das kann auch gegen sie verwendet werden. Also wenn sie glauben, dass sie sich selbst belasten und eventuell ihre Arbeit verlieren könnten, dann sollten sie vielleicht besser nicht aussagen. Ja. So eine Ahnung, ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rainer Kreher. Er ist Opfer von Mobbing geworden, und zwar vom Vorgesetzten, und damit hat er sich intensiv beschäftigt. Rainer Kreher ist mein Gesprächspartner.
Wann merkt man denn, dass man da gerade kaltgestellt wird? Ist das ein Prozess, den man irgendwie sehr schnell merkt, oder ist es eher so ein bisschen schleichend, dass man immer denkt, das kann eigentlich gar nicht sein?
In der Regel ist es tatsächlich das Zweite. Es ist ein schleichender Prozess und man denkt, das kann nicht sein. Aber wenn man die entsprechenden Informationen, die Kenntnisse hat, wie man das leichter durchschauen kann, dann hat man auch die Möglichkeit, das viel, viel schneller zu bemerken. Ja, und das ist eigentlich essentiell, um in so einer Situation überhaupt überleben zu können. Es ist fast wie Krebs, ja. Also Früherkennung ist ganz, ganz wichtig
bei Mobbing und bei Bossing.
Jetzt hört sich das ja erstmal so an, klar, ich habe nichts mehr zu tun, ja. Aber das ist ja mit das Zermürbende. Das heißt, wenn du einen ganzen Arbeitstag hast, in einer Führungsposition da sein musst und hast eigentlich nichts mehr zu tun,
das ist natürlich fatal.
Das ist zwar fatal, aber es gibt einem unter Umständen auch genau die Zeit, die man braucht, um Beweise zu sammeln. Ja, das sollte man natürlich alles sehr geschickt und verdeckt tun, damit da niemand gewarnt wird. Ja, ich gebe da jede Menge Hinweise in meinem Buch, wie man das macht, weil diese Dinge müssen auch wirklich gesichert zu Hause ankommen. Wenn man das Ganze einfach auf einem Firmencomputer macht und der Computer wird einem weggenommen, dann hat man gar nichts mehr in der Hand. Ja, und auch wenn Zugangsprivilegien weggenommen werden, dann kann man nicht mal mehr in seinem, typischerweise ja Outlook kommt ja überall zum Einsatz, überhaupt noch Mails lesen. Also man hat wirklich eigentlich eine Riesenaufgabe in dem Moment, wenn man sich schützen möchte, dass man alle Situationen in irgendeiner Weise identifiziert, alle E-Mails, also alles, was man sich in irgendeiner Weise vorstellen kann. Ja, und diese Dinge sich dann in irgendeiner Weise nach Hause schickt. Ich habe es also so gemacht, dass ich aus allem PDF-Dateien gemacht habe. Ich habe Excel-Listen nach Hause geschickt. Ich habe auch Dinge einfach abfotografiert. Manchmal ist es so, dass man rückwirkend noch sich durch E-Mails durcharbeiten sollte, die vor längerer Zeit schon geschrieben wurden. Deswegen ist es eigentlich nie gut, wenn man E-Mails zu früh löscht, die die Entscheidungen oder irgendwas beinhalten. Weil man oftmals dann sieht, dass tatsächlich da schon ein Mobbing stattgefunden hat. Und man kann es im Nachhinein erst in Verbindung mit anderen Dingen tatsächlich sehen. Ja.
Das heißt, für dich war dann, sage ich mal, dein Schutz oder dein Umgang damit, dass du wirklich gesagt hast, du gehst irgendwann in die Öffentlichkeit, in Anführungszeichen, innerhalb des Konzerns.
Ja, das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe gewisse Inspektionen eingeleitet, von denen der Kommandeur mir nachher erzählen wollte, ich hätte nicht das Recht dazu. Dabei braucht man nur auf die Webseite dieses internen Kontrollorgans zu gehen, um zu sehen, dass das jedem zusteht, diese Funktion zu nutzen und eine Inspektion einzufordern. Ja, der wollte nur einfach eine saubere Operation. Wahrscheinlich hatte er auf dem Schirm, dass er Generalstern haben wollte. Es war ja ein Full Colonel. Und ich weiß heute, dass ihm das nicht gelungen ist. Ich habe das dann später mal recherchiert. Insofern habe ich da wohl auch einen Treffer gelandet. Vielleicht war es aber auch nicht wegen mir. Vielleicht hat das einfach auch nur nicht gekriegt. Ja, ich habe, wie gesagt, diese Inspektionen eingeleitet, weil es gewisse Ungereimtheiten gab und weil der Mobber ja immer auch ein Gefolge sich aufbaut. Das macht er nicht unbedingt mit legalen Mitteln, sondern er lässt Dinge zu, die illegal sind. Ja. Und mein Prinzip dabei war, ich wollte ihm das Fundament zerschießen. Ja. Das ist auch eine Methode, die durchaus Erfolg haben kann, in meinem Fall allerdings nicht wirklich Erfolg hatte. Das lag ein bisschen daran, dass ich halt Deutscher bin und die Amerikaner da doch so ein bisschen ihre eigenen Leute schützen. Mir wurde also der eigentliche offizielle Beschwerdeweg tatsächlich verweigert. Ja, der würde nur Amerikanern zustehen. Das ist zwar nicht richtig, ja, und ja, ich habe dann diesen Beschwerdeweg halt versucht, dann habe ich sogar einen General eingeschaltet, damit das auch sicher funktioniert. Der General, und das war eine ganz interessante Erfahrung. Also man kann in so einem Fall, dass der Vorgesetzte der Mobber ist, kann man eine Stufe höher gehen, wenn es die gibt, und kann den Vorgesetzten des Mobbers informieren über die Sache und der sollte normalerweise dann auch aktiv werden. Man kann das eventuell auch noch eine Stufe höher betreiben, ja, Das war in meinem Fall der sogenannte Region Director, der dann über dem Kommandeur kam. Aber das hat irgendwo eine Grenze, weil man für die Personen, je weiter oben die sind, eigentlich nur noch irgendeine Nummer ist oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also ein namenloses Gesicht, egal ob da ein Name dabei steht, die haben keinen Bezug. Dementsprechend hat also der General dann den Region Director beauftragt, sich um die Inspektion zu kümmern. Der hat das wiederum einfach weitergegeben an den stellvertretenden Kommandeur und dann war ich eigentlich wieder auf dem Level, wo ja eigentlich der Schutz des Mobbers angesiedelt war. Das Ding ist also einfach wieder den Berg runtergerollt. Ja, das war wie eine Sisyphus-Arbeit. Dann wurde trotzdem ein Inspektor eingesetzt. Dieser Inspektor, da hat dann auf eine schon etwas merkwürdige Weise die Leute befragt, weil es wurde immer zuerst gesagt, sie wissen, was sie ihr aussagen, das kann auch gegen sie verwendet werden. Also wenn sie glauben, dass sie sich selbst belasten und eventuell ihre Arbeit verlieren könnten, dann sollten sie vielleicht besser nicht aussagen. Ja.
Heute hatten wir ein ganz besonderes Thema, Mobbing von oben, Bossing. Rainer Kreher war mein Gesprächspartner.
Das ist ein spannender Aspekt. Ich glaube, es wird über Mobbing ist durchaus ein Thema, das immer wieder auch in den Medien Nachhall findet und, glaube ich, schon mehr beachtet wird als früher. Das Mobbing von oben ist, glaube ich, etwas, was wir in dieser Dimension, glaube ich, noch gar nicht so in unserer Gesellschaft betrachten und vielleicht genauer hinschauen sollten, wenn jetzt jemand so erkannt hat aus dem, was er jetzt vielleicht da in den letzten Minuten gehört hat, das könnte bei mir auch der Fall sein. Das heißt, eine Sache habe ich von dir gelernt, dokumentieren. Dokumentieren ist ein wichtiger Schritt. Aber was kannst du noch für Tipps geben?
Also Mobbing trifft ungefähr jeden Dritten im Laufe seines Arbeitslebens. Das ist eine Statistik, die so im Grunde genommen stehen bleiben kann. Und in fast der Hälfte der Fälle ist tatsächlich der Chef beteiligt. Das kann entweder vom Chef ausgehen und es hängen sich andere Leute mit dran, oder es kann umgekehrt sein, dass also auch ein Chef beeinflusst wird. Ich habe tatsächlich so einen Fall, wo ein Chef beeinflusst wird. Eine Frau, die mich also kontaktiert hat. Ja, also das gibt's. Es ist natürlich schwierig, weil keiner von uns irgendwie ein Psychologe ist. Es gibt gewisse Verhaltensweisen, die typischerweise zum Beispiel in eine narzisstische Richtung gehen, wo Vorgesetzte halt Leute klein halten um sich herum, ja. Und da gibt's dieses Prinzip, den sogenannten Exzellenzeffekt, ja. Das bedeutet, dass ein unsicherer Chef sich normalerweise mit Mitarbeitern umgibt, die ihm nicht gefährlich werden können. Zum Mobbing kommt es in so einer Situation in der Regel dann, wenn jemand auftaucht, der eben aufgrund seiner Einstellung gerne was leisten möchte, der so ein bisschen idealistisch ist, der Verbesserungsvorschläge anbringen möchte. Und wenn diese Dinge dann plötzlich nicht gewollt sind, ja, dass man also keine Verbesserungsvorschläge machen kann, dass man eher die Klappe halten soll, dass man vielleicht beobachtet, dass tatsächlich andere Personen auch verbal gedrückt werden, ja, dass die den Mund verboten bekommen und solche Dinge, das kann man durchaus feststellen. Man muss natürlich ein bisschen genauer hingucken, ja. Wie gesagt, es geht halt leider so ein Stück weit in die Psychologie. Mir hat das Ganze durch meine Situation, die ich dadurch erlebt habe, es hat sich ja über 4 Jahre hingezogen, schon irgendwo die Sensoren geschärft, ja. Und ich habe da mittlerweile, also, wie soll ich sagen, bei mir geht das an wie ein Kronleuchter, wenn ich so gewisse Leute vor mir habe und dann denke ich, um Gottes Willen, also da passt's nicht, ja, also. Ja, und Leute, die halt Angst davor haben, dass jemand anderes sie überflügeln könnten, die fangen gerne an zu mobben.
Und ich glaube, ein Tipp können wir hier am Ende auch einfach mitnehmen. Das heißt, Es gibt Situationen, in denen darf man sich Hilfe holen. Und ich glaube, Mobbing ist immer eine Situation, in der man Hilfe ja extern auch hinzuziehen darf, weil es geht um die Existenz.
Ja, definitiv. Weil es nicht jeder so eine Stärke auf, wie ich sie offensichtlich gezeigt habe, wobei ich das jetzt nicht aus mir heraus sage, sondern das hat auch eine andere Frau, die mich angerufen hat, die auch Bossing erfährt, hat gesagt zu mir, ich bin nicht so stark wie sie. Ich habe ihr dann versucht zu sagen, ich bin auch nicht so stark, wie ich erscheine. Es ist einfach wichtig, dass man diesen Kampf führen möchte, aber natürlich hat man irgendwo immer Personen, die einen in irgendeiner Form stützen, ja. Das kann einfach durch Informationen sein, es kann einfach sein, dass man nur mit denen redet, ja. Im Zweifelsfall auf jeden Fall professionelle Hilfe. In aller Regel gibt es also in größeren Firmen Mobbingbeauftragte, es gibt Betriebsrat. Da gibt's also ganz viel. Naja, und letztendlich auch Rechtsanwälte, wobei bei Rechtsanwälten muss man also schon sehr genau hingucken. Viele geben an, auf ihrer Webseite zum Beispiel, dass sie Mobbing behandeln, ja. Aber da geht's meistens nur darum, jemanden aus der Schusslinie zu ziehen und der Mobber kommt trotzdem ungestraft davon. Und das ist auch das, was mir grundsätzlich ein schlechtes Gefühl gemacht hätte, letztendlich. Deswegen auch der Satz, den ich am Anfang gesagt habe, wenn ich es nicht versuche, habe ich schon verloren. Ich habe halt wirklich meinen Kampf da geführt, weil ich gewinnen wollte. Ja, es war für mich unerträglich oder es wäre unerträglich gewesen, am Schluss, wenn ich zu Hause gesessen hätte und hätte das Gefühl gehabt, ich habe es nicht versucht. Ja, das hätte mich persönlich mehr belastet als das ganze andere drumherum. Aber es ist natürlich absolut verständlich, wenn Leute sagen, also das kann ich auf diese Art und Weise nicht durchziehen. Aber wenn man dann einfach sich nur als der Besiegte fühlt und hat gar nichts getan, das ist doch auch ein unmögliches Gefühl.
Ja. Bin ich bei dir. Aber letztendlich, glaube ich, ist jeder von uns anders und muss da seine Lösung finden, wenn er in solche Situationen kommt. Ich danke dir, dass du dich diesem Thema annimmst, dass du es in die Öffentlichkeit bringst, in der Hoffnung, dass möglichst viele in Zukunft davon verschont bleiben.
Ja, vielen Dank auch für jede Gelegenheit und die speziell, die du mir jetzt hier gegeben hast, darüber zu sprechen, weil es ist mir wirklich seitdem ein Anliegen. Also wenn ich merke, dass irgendwo sowas stattfindet, wenn ich habe einfach dann auch einen gewissen Drang, da zu helfen und bin auch froh, wenn Leute Hilfe annehmen. Ja, und ein Anruf bei mir ist kein Thema, ja. Der kostet nichts.
Dankeschön.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.